Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer recht herzlich im neuen Jahr zu einer weiteren Folge unserer Sendeschiene Philosophische Brocken. Ich hoffe, es haben sich schon alle halbwegs von ihrem Neujahrskater erholt. Heute vor oder hinter dem Mikrofon, je nachdem, Thomas Brandstätter und mein Name ist Sergius Cotera. Wir möchten euch heute auf eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert entführen, also in eine Zeit, die eigentlich schon relativ weit zurückliegt, und das zu einer Sendung einladen, die den Titel hat, die Strategie des Höflings. Es wird also in irgendeiner Form offensichtlich um Höfe gehen, um die Kultur der Höfe. Und wir haben uns heute einen Autor vorgenommen, der hat den schönen Namen Baldassar Gracian y Morales. Er hat von 1601 bis 1658 gelebt und war ein Jesuit. Offensichtlich hat der Mann auch irgendwas mit höfischer Kultur zu tun, und wir werden euch versuchen, heute ein bisschen was über diese Figur zu erzählen. Ja, Thomas, du hast ja deine Diplomarbeit über dieses Thema geschrieben oder bist eigentlich gerade dabei, dich sehr intensiv mit der Politik im 17. Jahrhundert zu beschäftigen. Wie bist du eigentlich, oder mit politischer Philosophie, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen?
Ja, ich glaube, dass im 17. Jahrhundert viel von dem angefangen hat, was wir heute als selbstverständlich erachten, im Sinne der Politik oder im Staatsleben. Und mich hat interessiert, wie konnte es eigentlich überhaupt so weit kommen, beziehungsweise welche Alternativen gab es da, welche verschiedenen Formen von Diskursen oder von Diskussionen gab es auch um Sachen, die uns heute selbstverständlich erscheinen. Und da bin ich eben auf den Höfling gestoßen, der eigentlich so im Alltagsleben heute eher eine sehr, sehr schlechte Rolle spielt. Also das ist die typische Hofschranze oder der Bückling oder der Opportunist, der sich einschmeichelt, um seinen eigenen Vorteil zu erreichen.
Aber Bückling und Hofschranze, das sind ja offensichtlich Vokabel, die schon aus dem 17. Jahrhundert sind oder die uns unheimlich altbacken klingen. Gab es also schon damals offensichtlich eine Polemik um diese Figur?
Ja, man muss eigentlich sagen, dass sogar die wenigsten Traktate über den Höfling, wenn man so will, objektiv oder mit einem gewissen Ruhe drüber sprechen können. Also es ist irrsinnig viel, ist polemisch oder satirisch oder eben macht sich lustig drüber, schimpft drüber. Und es gibt halt, mich haben schon vor allem die Sachen interessiert, die da mit einer Ruhe dran gehen und mal schauen, was kann man aus diesen Ideen machen.
In der heutigen politischen Szene kann man ja also eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass es so etwas gibt wie Höflinge, aber vielleicht oder doch. Was interessiert dich eigentlich an politischer Philosophie? Wie bist du auf die Idee gekommen, über politische Philosophie, noch dazu in einer Zeit, die doch scheinbar sehr weit zurückliegt, zu schreiben?
Ja, mich interessieren, also mein Zugang ist da schon ein historischer, eben, sonst würde ich das ja nicht machen im 17. Jahrhundert, und ist stark von Foucault natürlich beeinflusst, also so eine bisschen Analyse von eigentlich vergessenen Diskursen, wo man sich mal fragen kann, warum sind die vergessen und diese Dinge. Und mir ging es schon um das gewisse Versuch, politische Praktiken sich mal anzuschauen, die anscheinend einmal da waren, die auch Begriffe entwickelt haben für so Sachen wie Gelegenheit, Abhängigkeit, Glück, Unglück, diese Dinge, die Klugheit, die spielen eine große Rolle bei den Höflingen. Und ja, ich dachte mir, vielleicht gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten, heute noch was damit zu machen. Ich will nicht hier irgendwas behaupten, dass es so leicht übertragbar wäre, aber ich will einfach mal was darstellen. Man kann ja selber schauen, was man daraus macht.
Ja, also wir werden nach der nächsten Platte, ich sage immer noch Platte, nach der nächsten CD uns weiter über diese Entwicklungen in der spanischen Politik im 17. Jahrhundert unterhalten. Unsere Musik ist nicht ganz so altbacken. Wir werden jetzt von den Clash, von der berühmten Platte London Calling, die Nummer passend oder nicht, Spanish Bombs spielen. Ja, und die Clash haben uns jetzt von einem spanischen Bürgerkriegsszenario aus dem 20. Jahrhundert zurückgebracht ins 17. Jahrhundert. Es soll also heute um diesen Baltasar Gracián gehen, 1601 bis 1658, diesen Jesuiten aus Spanien, der in Huesca, der berühmten Stadt der republikanischen Gegenoffensive, um nochmal auf den Bürgerkrieg zurückzukommen, im Jahr 1647 ein eigenartiges Buch, das sehr, sehr einflussreich wird, publiziert. Es trägt den Titel Oraculo Manual y Arte de Prudencia. In die Geschichte der deutschen Intellektuellen ist es eingegangen als das Handorakel, das schon von keinem geringeren als dem deutschen Philosophen Schopenhauer Anfang des 19. Jahrhunderts, also vor fast 200 Jahren, ins Deutsche übersetzt worden ist. Was wissen wir eigentlich über diesen Baltasar Gracián? Ich habe jetzt gesagt, er ist ein Jesuit, also ein Vertreter eines Ordens, einer stets politisch in jeder Hinsicht auch verdächtigen Tradition. Kannst du uns ein bisschen was über den Mann erzählen?
Ja, einerseits er war Jesuit, ja, und er hat aber auch Probleme gehabt mit seinem Ordensvorstehern. vor allem Ende seines Lebens. Er hat einige Bücher, er hat nicht allzu viele veröffentlicht, aber er hat 7 oder 8 Bücher, je nachdem, ob man die zweite Auflage von einem ästhetischen Werk zweimal zählt. Gegen Ende seines Lebens hat er Schwierigkeiten bekommen mit seinem Ordensvorstehen, obwohl er ein sehr erfolgreicher Prediger war. Also er hat zum Beispiel in Madrid am Hof gepredigt und war so ein Art Star dort. Manchmal hat er das ein bisschen übertrieben und hat einen Brief aus der Hölle vorgelesen, was dann doch ein bisschen zu sehr rhetorische Effekthascherei war. Aber er ist nicht ausgestoßen worden, obwohl es knapp davor war, er ist vorher gestorben.
Ja, Oraculo Manual, Handorakel. Eigentlich ist das ja schon ein ziemlich seltsamer Titel für ein politisches Werk. Man würde doch da eher eigentlich an Astrologie oder an sowas denken. Kannst du uns ein bisschen was über dieses Buch erzählen, Thomas?
Ja, also das Buch ist natürlich für ein politisches Buch ist merkwürdig. Das hat natürlich einerseits zu tun, dass wir einen ganz anderen Begriff von Politik haben, als es ihn damals gab. Damals hat Politik auch natürlich geheißen, Staatsangelegenheiten zu behandeln, aber auch ein kluges Privathandeln, was zum Teil als skrupelloses Privathandeln definiert war. Der Politikus, das war eben der skrupellose Betrüger auch, Machiavellist, der sich verstellt. Und das Buch heißt ja auch Kunst der Klugheit mit dem Untertitel. Und es besteht aus um die 300 kurzen Aphorismen oder Reflexionen, Maximen zu Themen, die eben den sozialen Umgang in einer urbanen Elite betreffen.
Ja, also der Diskurs des Höflings, die Strategie des Höflings. Ich habe da den Aphorismus Nummer 14 aufgeschlagen, der vielleicht ein bisschen Einblick in dieses aphoristische, sehr schwarze Denken, sehr realistische Denken gibt. Aphorismus 14 heißt die Sache und die Art. Wir zitieren aus Schopenhauers Übersetzung, das Deutsche ist etwas eigenartig. Gracian schreibt, das Wesentliche in den Dingen ist nicht ausreichend. Auch die begleitenden Umstände sind erfordert. Eine schlechte Art verdirbt alles, sogar Recht und Vernunft. Die gute Art hingegen kann alles ersetzen, vergoldet das Nein, versüßt die Wahrheit und schminkt das Alter selbst. Das Wie tut gar viel bei den Sachen. Die artige Manier ist ein Taschendieb der Herzen. Ich glaube, es kommt hier sehr, sehr stark heraus, wie die Verbindung zwischen einer Lebensform und dem, was in einer Gesellschaft als wahr angenommen wird, in einer ganz engen Verbindung steht.
Ja, Gracian ist sicher einer der schärfsten Soziologen seiner Zeit und seines Umfelds. Und er kann in Aphorismen wie diesem und auch in anderen, wenn er über die Wahrheit spricht, da geht es immer darum, eine Theorie der allgemeinen Meinung, der Öffentlichkeit, der Mode vor allem stark. Und ja, das macht ihn zu einem sehr interessanten, damit auch wieder für unsere Verhältnisse eigentlich politischen Autor.
Also wahr ist sozusagen nicht etwas durch etwas selbst, sondern immer nur durch die Umstände, in denen es in einer Gesellschaft auftritt. Ja, wir haben jetzt schon wieder eine Weile geredet. Ich glaube, es ist höchste Zeit, wieder Musik zu machen. Und wir haben irgendwie gefunden, dass die Nummer That's Entertainment von der Revox Revue, einer österreichischen Partie, dazu eigentlich vielleicht ganz passend ist. Ja, also dieses Handorakel von Balthasar Gracian, um das es heute geht, dieses Buch aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, ist also eigentlich ein schmales Bändchen, das aber eingeteilt ist in 300 Kapitel, in 300 längere Aphorismen. Das ist eigentlich eine merkwürdige Art zu schreiben, so irgendwie Lektüre für Minuten, würde ich sagen, auch an stillen Orten unter Umständen zu verwenden. Aber vielleicht kannst du da irgendwas anderes dazu sagen, Thomas?
Ja, ich glaube, Lektüre für Minuten trifft es gut. Es ist sicher darauf intendiert, dass man schnell mal reinschaut, sich überraschen lässt von den schönen Dingen, die man da liest, und das dann auch wieder wegliegt. Also Gracian schreibt explizit in einem anderen Buch im Vorwort, dass man das Buch durchaus wieder weglegen kann, wenn man es schon mal gelesen hat. Also es geht eher darum, dass man sich durch kleine Kuriositäten überraschen lässt. Also das Wort kurios war ja sehr beliebt im Barock. Und
was bedeutet das eigentlich, kurios?
Ja, es sind überraschende, das sind Dinge, die selten sind, die überraschend sind, die einen gewissen Wert aus verschiedenen Dingen, aus verschiedenen Gründen haben. Entweder, also es, man kennt vielleicht diese Sache mit den Wunderkammern, es gab damals eine richtige Sammelleidenschaft, gerade im adeligen Milieu, wo wild durcheinander alles gesammelt wurde, was ihm so eingefallen ist, von Muscheln bis zu seltenen Uhren. Und es ging immer darum, dass diese Dinge einen gewissen Wert haben, sei es durch die Art der Herstellung, sehr mühsame, kostspielige Herstellung, wie bei gewissen Uhren zum Beispiel, oder dass sie von weit her kommen, wie Muscheln aus Übersee. Und, ja, und so ähnlich soll es bei diesen Aphorismen auch sein. Auch die sollen einen gewissen Wert, eine gewisse, dadurch, dass sie was Neues bringen, was kurz jemanden kurz
ja, in irgendeiner Form unterhalten, denke ich, nicht? Also es ist scheinbar nicht eine Kultur, die darauf aus ist, jetzt sagen wir mal Bücher vom Umfang des Manns ohne Eigenschaften, mehrere tausend Seiten durchzustudieren. Als Höfling hat Mann, Frau ja wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit dazu gehabt, Bücher zu lesen. Der Tag war ja wahrscheinlich mit, so denke ich mir halt irgendwie das Klischee, mit unglaublich wichtigen Dingen ausgefüllt. Es ist also Lektüre für Leute, die eigentlich Lesen nicht als ihren Hauptberuf betreiben, ganz im Gegenteil, die also eigentlich keinen Beruf haben, sondern die Müßiggänger sind.